Mission: Russell, Neuseeland, Nordinsel, Adelaide, Australien, 1863. Ist es noch weit? Mara Jentsch war schlecht gelaunt und sie langweilte sich. Der Weg zum Dorf der Ngati Hine zog sich endlos hin und Mara wollte nach Hause. Zurück auf die Südinsel, zurück nach Rata Station. Höchstens noch ein paar Meilen, antwortete Father O'Toole, ein Missionar, der gut Maori sprach und als Übersetzer dabei war. Quengel nicht, Mara, mahnte Maras Mutter Ida. Mara zog einen Flunsch. Weder konnte sie die Begeisterung ihrer Mutter für warmes Klima teilen, noch das Interesse ihres Vaters Karl an der Vermittlung zwischen Maori-Stämmen und englischen Siedlern. Mara sah darin keine Notwendigkeit. Ihr Verhältnis zu den Maori war hervorragend. Schließlich liebte sie einen Häuptlingssohn. Eine Zeit lang verlor sich das Mädchen in Tagträumen, in denen es mit seinem Freund Eru über das endlose Grasland der Canterbury Plains wanderte. »Was war das?« Der Vertreter des Gouverneurs horchte furchtsam in den Wald. »Ist es möglich, dass sie uns ausspionieren?« Kenneth Johnson, ein kleiner, dicklicher Mann, wandte sich nervös an die beiden englischen Soldaten, die er als Leibwächter mit sich führte. Father O'Toole schüttelte den Kopf. »Das muss ein Tier gewesen sein. Einen Maori-Krieger würden sie weder sehen noch hören.« »Bleiben Sie vor allem ruhig«, mahnte Karl Jentsch die anderen Teilnehmer der Expedition. Neben den Regierungsvertretern begleiteten sie zwei Farmer, deren Beschwerden gegen die Ngati Hine die ganze Angelegenheit ausgelöst hatten. Der Gouverneur hatte Karl Jentsch gebeten, den Konflikt zwischen diesen Farmern und dem Häuptling der Ngati Hine gütlich beizulegen. Das sollte sich durch den Vergleich einiger Landkarten machen lassen. »Die Ngati Hine sind uns nicht feindlich gesinnt«, sprach Karl weiter. »Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten.« Für Mara war das mit bunten Ornamenten geschmückte, von Manns großen Götterfiguren bewachte Tor des Dorfes ein gewohnter Anblick. Kenneth Johnson hatte noch nie ein Marae betreten. »Nicht feindlich gesinnt?« fragte der Beamte beklommen. Der Häuptling erwartete die Weißen, stolz und bedrohlich aufgebaut vor der Phalanx seiner Krieger. Sein nackter Oberkörper und sein Gesicht waren tätowiert. Am Gürtel des Häuptlings hingen Kriegskeulen, in der Hand hielt er einen Speer. Als die Weißen näher kamen, hob Paraone Kaviti, Ariki der Ngati Hine, seinen Speer. Seine Krieger begannen rhythmisch aufzustampfen, breitbeinig vor- und zurückzutreten und dabei die Speere zu schwingen. Dazu erhoben sie die Stimmen zu einem düsteren Gesang. Die Männer neben dem Beauftragten des Gouverneurs tasteten nach ihren Waffen. Maras Vater lenkte sein Pferd zwischen die Soldaten und die Krieger. »Lassen Sie um Himmels Willen die Waffen stecken!« herrschte er die Engländer an. »Reagieren Sie einfach nicht! Warten Sie ab!« Mara verdrehte die Augen. Dieses Getue der Maori auf der Nordinsel hielt nur auf. Der Stamm der Ngaitau, in dessen Nachbarschaft sie aufgewachsen war und zu dem ihr Freund Eru gehörte, verzichtete längst auf solche Demonstrationen der Stärke bei jeder Konfrontation mit den Weißen.
»Dem Ritual zufolge sollten wir jetzt auch etwas singen«, murmelte Father O'Toole, als die Krieger ihren Tanz endlich beendeten.
»Ich kann etwas singen«, bot sie an und begann zu singen. Ein schlichtes, fast verstörend melodisches Lied, das die Landschaft der Canterbury Plains auf der Südinsel beschrieb. Der Häuptling und seine Männer ließen ihre Waffen sinken. Eine alte Frau trat aus dem Warinui, dem Gemeinschaftshaus, gefolgt von einer Gruppe junger Mädchen. Danach bot die alte Frau Ida das Gesicht zum Hongi, dem traditionellen Gruß. Misstrauisch beäugt von den Farmern, Johnson und den Soldaten, legten die Frauen Nase und Stirn aneinander. »Ich habe Geschenke mitgebracht«, sagte Ida. »Meine Tochter und ich wollen beim Stamm bleiben, während die Männer die Missverständnisse klären.« Mara übersetzte und die Frau bedeutete Ida, sie seien willkommen. Karl Jentsch und der Übersetzer sprachen inzwischen mit dem Häuptling. Paraone Kaviti schien bereit, gemeinsam zu prüfen, wem die Landstriche, auf die Farmer und Maori gleichermaßen Anspruch erhoben, tatsächlich gehörten. Die alte Frau begab sich eifrig in eines der Häuser. Gleich danach kam sie mit einer Kopie der Vertragsformulare und Karten wieder heraus, die der Stamm beim Verkauf seines Landes erhalten hatte. Karl entfaltete die Papiere und legte sein eigenes Material daneben. »Welches sind die umstrittenen Ländereien, Mr. Simpson und Mr. Carter?« wandte er sich dann an die Farmer. Pete Carter wies schnell und gezielt auf ein Stück Land. »Ich hab's gekauft, weil ich meine Schafe dort grasen lassen wollte. Die Maori-Frauen haben darauf einen Acker angelegt. Und als ich die Schafe trotzdem hintrieb, standen da plötzlich Kerle mit Speeren und Musketen und verteidigten ihr Land.« »Gut«, meinte Karl, »dann begeben wir uns da gleich einmal hin. Und was ist mit Ihrem Land, Mr. Simpson?« Der vierschrötige Farmer schob sich vor, konnte mit der Karte allerdings wenig anfangen. Dafür wies die alte Maori-Frau mit dem Finger auf eine Stelle auf dem Papier. »Hier, Land gehöre nicht ihm, nicht uns«, erklärte sie in erstaunlich gutem Englisch. »Gehört Götter, wohnen Geister.« »Da hören Sie's«, höhnte Simpson. »Sie sagt, es gehört Ihnen nicht.« »Hier ist es als Maori-Land eingetragen«, sagte Karl. »Sehen Sie die kleine Ausbuchtung auf der Karte? Die Stelle muss Sie meinen. Kommen Sie. Je eher wir aufbrechen, desto schneller ist die Sache geklärt.« Karl ging zu seinem Pferd und Ida und Mara folgten ihm, um die Geschenke für die Maori-Frauen aus ihren Satteltaschen zu nehmen. Es waren kleine Dinge, bunte Tücher, etwas Schmuck und ein paar Säckchen mit Saatgut. Einige der Frauen strebten zutraulich auf Father O'Toole zu, sprachen mit ihm und ließen sich segnen. »Wir alle Christen«, erklärte eine junge Frau der verwunderten Ida und berührte stolz ihr Kreuzchen. »Getauft! Mission Kororareka!« »Das sind Katholiken?« vergewisserte sich Maras Mutter. Father O'Toole lächelte. »Egal, über welche Glaubensrichtung die Maori zu Gott finden. Entscheidend ist, dass es uns gelingt, sie vom Götzendienst abzubringen.« »Wichtig ist, sie friedlich zu halten«, brummte Karl. Die Männer machten sich auf den Weg. Ida und Mara waren den Frauen bei den Vorbereitungen für ein großes Fest am Abend behilflich. Miteinander plaudernd brachten sie Süßkartoffeln und Raupo-Knollen auf den Versammlungsplatz, um sie zu schälen und zu zerkleinern. Andere nahmen Vögel und Fische aus. »Verstehe ich das richtig, Mara? Die planen hier ein Fest?« fragte sie ihre Tochter. Mara hatte eben ein paar Mädchen danach gefragt. »Sie erwarten heute Abend einen Missionar oder besser einen Reverend. Te Ua Haumene ist ein Maori aus einem Stamm in der Region Taranaki. Er wurde in einer dortigen Mission erzogen. Jetzt ist er eine Art Prophet. Irgendwelche Götter haben ihm etwas Wichtiges offenbart.« »Aber es gibt keine neuen Propheten«, wandte Ida streng ein. Mara zuckte die Schultern und seufzte. »Ich fürchte, wir werden es bald hören. Die Frauen jedenfalls haben uns schon zum Gottesdienst eingeladen.« Die Männer kehrten kaum 2 Stunden nach ihrem Aufbruch zurück. Der Häuptling und die Stammesälteste wirkten euphorisch, Kenner Johnson und seine Männer entspannt. Nur Simpson schäumte.
»Ich lass das nicht auf sich beruhen, da können Sie sicher sein«, erklärte er Karl und Father O'Toole. »Ich wende mich an den Gouverneur, an die Krone.«
»Für den Stamm ist dieser Baum heilig«, warf Karl ein. »Ein prachtvoller Kauri, bestimmt hunderte, wenn nicht tausende Jahre alt.«
»Hunderte, wenn nicht tausende Dollar wert«, rief Simpson. »Das ist bestes Holz. Die Alte sagt doch selbst, sie wollten das Land gar nicht.«
»Das hat sie so nicht gesagt«, berichtigte Karl. »Sie beansprucht selbstverständlich das Land, und das hat sie schon bei der Landnahme deutlich gemacht. Allerdings für ihre Geister, denen der Baum gehört. In diesem Fall gehört das Land eindeutig den Gatihine. Also lassen Sie den Baum gefälligst unbehelligt.«
»Und glauben Sie bloß nicht, dass Sie damit durchkommen, wenn Sie den Kauri trotzdem fällen«, fügte Kenner Johnson hinzu. »Die Krone wird keinen Krieg anfangen, wenn Paraone Kaviti sie deshalb massakriert. Denken Sie an den Vairö-Konflikt.«
Damals waren etliche Engländer zu Tode gekommen, nachdem ein Mitglied der Pakea-Truppe eine Häuptlingsfrau erschossen hatte. Der Gouverneur hatte sich bei den Maori entschuldigt, statt seine Leute zu rächen. Simpson ritt schließlich verärgert ab, während der Häuptling nun auch die Männer der Kommission zum Fest und zur Predigt des Propheten einlud.
»Heißt das, wir bleiben über Nacht?« wandte Mara sich an ihren Vater.
Karl zuckte die Schultern. »Sieht fast so aus, Mara. Du weißt, mich zieht es auch nach Rata Station. Und aus gewichtigeren Gründen als dich, meine Süße. Du willst doch nur möglichst schnell wieder mit Eru anbandeln.«
Karl gesellte sich zu seiner Frau, um von seinen Erlebnissen mit den Farmern und den Maori zu berichten. Ida hakte sich bei ihrem Mann ein und die beiden gingen zu den inzwischen schon fröhlich lodernden Feuern. Mara folgte ihnen. Als die Dämmerung langsam hereinbrach, meldete ein kleiner Junge, dass sich drei Krieger der Ansiedlung näherten.
Te Ua Haumene, er kommt!
Te Ua Haumene war ein stattlicher Mann in mittleren Jahren. Sein Gesicht war nicht tätowiert. Er trug die Tracht eines wohlsituierten Maori, ein sehr fein gewebtes Obergewand über einem Schurz aus Flachs. Darüber bauschte sich ein wertvoller Mantel, eines Häuptlings würdig. Die Begleiter des Propheten trugen Kriegerkleidung. Te Ua Haumene und seine Männer nahmen den ihnen angebotenen Platz am zentralen Feuer ein. Als Te Ua Haumene sich endlich erhob, um zu den Menschen zu sprechen, war es bereits dunkel geworden.
»Sei willkommen, Wind«, begann Te Ua Haumene.
Sein Blick schien sich im Himmel zu verlieren.
»Begrüße deinen Boten«, Father O'Toole übersetzte für Karl und Ida. »Hört durch meinen Mund die Worte Gottes. Der Wind weht uns seinen Geist zu, das neue Evangelium. Ich bringe es zu den Gläubigen.« »Pai Marire«, skandierten die beiden Männer des Propheten.
»Das heißt friedlich, nicht?« fragte Karl den Priester. »Gut und friedfertig«, übersetzte O'Toole. »So nennen sie ihre religiöse Bewegung, oder auch Hau-Hau.«
»So seid begrüßt, mein Volk, mein auserwähltes Volk. Ich bin hier, um euch zu versammeln in seinem Namen. Euch zu rufen, wie ich selbst gerufen wurde durch Teariki Makaera, den Befehlshaber der Truppen des Himmels.«
»Er meint den Erzengel Michael«, sagte O'Toole gallig.
»Seht, ich bin einer von euch, ich bin Maori. Dann erschien mir Teariki Makaera und offenbarte mir, ich solle der Führer sein. Wie einst Moses sein Volk aus der Knechtschaft leitete, so bin auch ich erwählt.«
»Der Mann ist gefährlich«, stieß Karl hervor.
»Pai Marire«, riefen die Männer und die Dörfler wiederholten es laut.
»Güte und Friede. Passen dazu Schwerter?«, fragte Ida.
»Denn ihr seid nicht frei, mein auserwähltes Volk«, donnerte der Prediger jetzt in die Menge. »Ihr teilt euer Land mit den Pakea und glaubt, sie wären eure Freunde, weil sie euch Geld geben. Doch sie nehmen euer Land, sie nehmen eure Sprache, sie werden euch auch eure Kinder nehmen. Ihr habt diese Menschen nicht eingeladen, sie sind einfach gekommen, um euer Land zu nehmen. Gott wird da sein, wenn wir die Pakea aus unserem Land vertrieben haben. Pai Marire, hau hau!«
Te Ua Haumene ließ seine Anhänger einen Pfahl aufstellen, den er Niu nannte und der die gute Botschaft versinnbildlichte, die er den Maori brachte. Um diesen Pfahl herum stampften nun seine Männer und forderten die Zuhörer auf, mitzumachen.
»Wir sollten hier schleunigst weg«, bemerkte Karl. »Mara, lauf hinüber zu Mr. Johnson und den Rotrücken. Ich reiße Mr. Carter aus dem Rausch der Verbrüderung mit seinen Nachbarn. Ida, du bringst Father O'Toole zu den Pferden.«
Mara ließ sich das nicht zweimal sagen. Die gespenstische Atmosphäre und der irre Tanz der Männer um die Niu machten ihr Angst. Father O'Toole schien das ebenso zu empfinden.